Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. So, hallo, willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich in der Nähe von Würzburg. Meine heutige Interviewpartnerin ist halb Würzburgerin, halb Chiemgauerin, Maria Wolz. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
So, zwei schöne Standorte hast du dir rausgesucht. Würzburg kenne ich ganz gut, war ich schon ein paar Mal, schöne Stadt. Erzähl mal, wie bist du nach Würzburg, du warst ursprünglich im Chiemgau, bist du aufgewachsen?
Nee, es war eigentlich umgekehrt. Also meine Eltern sind eigentlich Würzburger und der Grund, warum wir den zweiten Wohnsitz im Chiemgau oder meine Eltern den gewählt haben, das war tatsächlich ich und das war kein einfacher Grund, denn als ich geboren wurde, ich habe noch einen Zwillingsbruder, der kam noch halb, ja, der war noch okay bei der Geburt. Meine Mutter wurde dann, als ich als zweites nachkam, schon in Narkose versetzt und als sie aufgewacht ist, haben ihr die Ärzte gesagt, wir müssen ihn leider mitteilen, dieses Mädchen wird nicht überleben. Zum Glück habe ich eine sehr ressourcenorientierte Mutter, die im ersten Moment erstmal geschluckt hat. Die hat eigentlich schon die perfekte Problemlösungsgymnastik gemacht. Das ist ein unglaublich effektives Tool aus der Hypnotherapie und der Selbsthypnose. Die war im ersten Moment, hat sie natürlich das, was unwillkürlich läuft, nämlich so um Gottes Willen wahnsinnige Angst, aber dann gleich innerlich umgeswitcht und dann kam gleich die Frage, und was hilft? Mhm. Vollkommen ressourcenorientiert. Und dann kam die Antwort der Ärzte, naja, also wir geben ihnen wenig Hoffnung, aber möglicherweise gibt es eine Chance, nämlich entweder in die Berge oder ans Meer. Es hat, also ich hatte ganz starkes Asthma, ich habe keine Luft bekommen. Das ja. ist aber eine systemische Geschichte, auch von meinem Vater. Aber tatsächlich hat es dann nach meiner Geburt 4 Wochen gedauert. Meine Eltern haben das Geschäft in Würzburg aufgebaut, haben das Leben umgekrempelt. Und 4 Wochen später haben wir dieses Haus in den Bergen im Chiemgau in einem kleinen Ort gekauft, direkt an der Tiroler Grenze. Und da habe ich dann ein Jahr angeblich so ein bisschen zwischen Himmel und Erde verbracht. Nicht so gut Luft bekommen, angeblich Winter wie Sommer auf dem Balkon gewesen. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich so zu mir sage, zwischen Himmel und Erde, mir hat eine Astrologin gesagt, 30 Jahre später, dass ich eine Wanderin bin zwischen Himmel und Erde, um all die Energien transformieren zu können, um einfach in einer ganz speziellen Form mit Menschen arbeiten zu können. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Und das ist auch eine spannende Analogie zur Geschichte von Milton Erickson. Sagt er was, Milton Erickson, der Urvater der Hypnotherapie oder der Hypnose und der Selbsthypnose? Wenn ich kurz die Geschichte von dem...
Ja, erzähl gerne, ist, ja klar.
Die hat mich eigentlich so sehr beeindruckt, was dieser Mann vollbracht und in die Welt gebracht hat, dass ich gesagt habe, diese Hypnotherapie, die auf ihn zurückgeht, die möchte ich lernen. Das ist so faszinierend. Und das war so, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, arme Pharmafamilie. Er war gerade 18 Jahre alt, war im Endstadium Polio, also schon in einem Koma-Zustand. Es war mittags, 2 Ärzte haben ihn untersucht. Dann hat er, die gingen dann raus zu seinen Eltern und er hat gehört, wie die Eltern zu ihm gesagt haben, die Ärzte zu den Eltern, Also machen sich keine Hoffnungen. Euer Sohn wird das Morgengrauen nicht überleben, das nächste. Mhm. Der stirbt quasi, ne? Und dann sollen sie noch gesagt haben, aber machen Sie nicht verrückt, Sie haben ja noch drei andere Kinder. Der Milton hat das gehört und den hat so die Wut einerseits gepackt und andererseits ist er auch sofort auf die Ressourcenseite gegangen. Natürlich war er geschockt. Ich sehe da auch wieder so eine Analogie, das ist wirklich spannend. Er war total geschockt im ersten Moment und dann hat er für sich beschlossen, vollkommen ressourcenorientiert, ich werde das Morgengrauen sehen. Und er hat tatsächlich, und das war, glaube ich, so die Geburtsstunde der modernen Hypnose, er hat ja dann die Hypnose in die Medizin gebracht in den 50er Jahren, er hat dann tatsächlich sich bis zum Morgengrauen auf nichts anderes fokussiert und sich vorgestellt, dass er das Morgengrauen überleben wird, dass er es sehen wird. Und er hat es gesehen. Er war quasi, ich weiß nicht, kennst du diesen Begriff der Savants? Sagt dir das was?
Na klar, na klar.
Na eben, genau. Und das sind ja diese Menschen, die ja oft Autisten sind, die ja in der Lage sind, im Grunde genommen die besten Selbsthypnotiker, die es eigentlich gibt, vollkommen, also sich vollkommen zu fokussieren. Das ist ja das Prinzip der Selbsthypnose. Je mehr ich in der Lage bin, mich auf eine Sache vollkommen zu fokussieren und zwar dahin den Fokus zu lenken, wo ich ihn haben will, das muss man natürlich hinkriegen, gerade in Problemen, wo ich stressbeladen bin. Ne?
Genau.
Auf jeden Fall, gut, damit war natürlich das Problem von Milton nicht gelöst, aber er wurde tatsächlich, er hat ein Jahr später dann, ich will jetzt da nicht auf Details eingehen, tatsächlich dann sein Medizinstudium begonnen. Und wurde einer der berühmtesten Ärzte der Welt durch diese intuitive Fähigkeit, kann man sagen, A, seinen Willen konsequent einzusetzen, sich nicht von dem, was andere sagen, sprich Umstände, andere Menschen, das ist ja auch ganz wichtig in der Selbsthypnose, dass ich mich nicht, er hat sich quasi nicht von den, wie man schön sagen könnte, den Schallwellen der Ärzte, die da produziert haben, entmutigen lassen. Er hätte ja auch sagen können, oh Gott, die Ärzte, das sind die Autoritäten. Ach, was die sagen, das muss ja stimmen. Scheiße, ich sterb. Nee, er hat sich so, ich übersetze es mal locker, fuck you, ihr Idioten. Und was fällt euch ein, so mit meinen Eltern zu reden? Ich beschließe zu leben. Und ich hatte mal eine Klientin, die hat übrigens das Gleiche gemacht. Die haben sie auch mit 28 ins Sterbezimmer. Die hatte zwei kleine Kinder. Und dann hat sie mir erzählt, wissen Sie was? Ich lag irgendwann da in diesem Zimmer und dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Ich bin eine junge Frau, ich habe zwei Kinder. Was erzählen die mir für ein Bullshit? Ich will leben. Also da gibt es so spannende Sachen.
Ja, also ja. Es gibt immer wieder solche Geschichten von Leuten, die das tatsächlich schaffen, was nicht bedeutet, dass es grundsätzlich jetzt jeder mal so eben hinbekommt wie Milton Erickson. Das ist sicherlich eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen.
Das hat genau. Absolut.
Ja, und dann ist, also ich stelle mir dann immer die Frage, warum hat er nicht früher damit angefangen? Warum hat er es so weit kommen lassen? Denn ich meine, ich muss ja nicht erst im Sterbebett liegen, um irgendwie die Erkenntnis zu haben, dass ich mit meinen mentalen Fähigkeiten irgendwas in meinem Körper verändern kann. Also ist doch eher so der Ansatz, den zum Beispiel die Podcast-Hörer verfolgen sollten, zu sagen, ich gehe jeden Tag mit meiner mentalen Power rein, um für eine chronische Gesundheit zu sorgen. Jetzt sind wir so ein bisschen von dir weggekommen. Das heißt, du hast quasi statt einen, ich sag mal, einen aufregenden Start hingelegt ins Leben. Wo hat dich der Weg dann hingeführt? Du bist ja dann nicht irgendwie mit 7 auf die Straße gegangen, hast gesagt, ich lerne Hypnose, sondern wie ging es dann bei dir weiter, Maria?
Also wenn ich so zurückdenke, habe ich intuitiv schon mit Selbsthypnose tatsächlich in diesem Häuschen, das war ja nicht groß, die Wohnung so, also da haben wir auch teilweise noch am Anfang mit meinen Eltern im Schlafzimmer gelegen und es war mir schon zu eng. Ich war schon immer ein extrem fühliges Kind und ich habe dann mich öfters mal früher ins Bett gelegt, als der Raum noch leer war, und habe mir dann vorgestellt, wie das wäre. Also es waren zwei Wohnungen, die untere war noch vermietet, wie wenn wir das ganze Haus hätten. Ich habe mir ein Schwimmbad in dieses Haus imaginiert. Ich habe mir einen Sportraum, ich habe schon mich immer gerne bewegt. Ich habe mir das schönste Haus imaginiert und mich damit aus dieser Enge und aus einer Situation, die mir nicht gut getan hat, intuitiv durch Imagination, aber nicht nur durch Vorstellung, sondern ich bin da tatsächlich schon als Kind quasi auf allen Sinnesebenen rein in diese Situation und habe so getan, als wäre das schon da, diese Situation. Und das ist ja der Clou, ne? Dass es nicht reicht, ich stelle mir was vor, sondern ich erlebe das quasi schon mit jeder Faser meines Körpers im Vorfeld und bringe so meinem Körper bei, wo die Reise hingehen kann oder wo ich das gerne möchte. Aber wie gesagt, ich habe dann, irgendwann bin ich dann in die Schule, da sind wir dann wieder zurück nach Würzburg. Gymnasium, Abi, habe schon in der Schule Psychologie belegt, habe aber erstmal Sport, Psychologie, Philosophie, Germanistik studiert. Psychologie habe ich nach ein paar Semester abgebrochen, da waren nur Logarithmen, Mathe, was weiß ich. Und ich dachte, oh nee, das interessiert mich nicht. Hab dann mein Lehramtsstudium abgeschlossen, habe aber gemerkt, ich bin viel zu eigensinnig. Ich kann überhaupt nicht die Konzepte von irgendwelchen Kultusministern, die mir da vorgeben, was ich tun soll, umsetzen. Es geht gar nicht. Und dann gab es einen Aufbaustudiengang, Sport und Gesundheit. Dann kam danach 2 Jahre Arbeit in der Psychiatrie, also in der Kinderpsychiatrie. Ich bin eigentlich permanent in Ausbildung und Weiterbildung, habe alles über Körpertherapie, dann Kinesiologie. Aber der Game Changer war tatsächlich, als ich vor 18 Jahren unter Schmidt begegnet bin, den Guru. Der war nämlich auch noch Schüler, einer der wichtigsten Schüler von Milton Erickson direkt damals. Und das wurde mein wichtigster Lehrer und Mentor. Und wie gesagt, wir sind uns vor 18 Jahren begegnet. Da habe ich auch das erste Ausbildungsseminar von ihm gemacht. Und es hat mich so gecatcht, dieser Ansatz, dass man sein Erleben selbst erzeugt, dass man das nicht die Umstände oder andere Menschen dafür sorgen, dass es einem schlecht geht, sondern dass es eben auf der unbewussten Ebene die Selbstorganisation ist. Ohne dass wir das merken, dass wir quasi unbewusste Autopiloten in uns haben, die dann dafür sorgen, dass wir mit einer bestimmten Situation in einer bestimmten Weise umgehen, entweder als Opfer oder als, sage ich jetzt mal, Agens, als jemand, der sagt, hey, gibt es da noch was anderes? Und dieser Ansatz, weil ich mich auch selbst oft als hochempathische und hochsensitive Persönlichkeit, auch als Kind, ich hatte immer das Gefühl, ich bin hier sowieso auf dem falschen Stern, weil einer gar nicht so richtig kapiert hat, wer ich eigentlich bin und was ich so im Kopf habe. Also meine sehr kreativen Ideen konnten nicht so viele verstehen oft. Aber als ich dann einfach kapiert habe, dass das selbst erzeugt ist, dass es eben nicht die Umstände sind. Und es sind viel weniger das, wie andere mit mir umgehen, sondern das Entscheidende ist, wie ich in der Lage bin, mit dem umzugehen, was da auf mich einströmt. Also das heißt, dieser Weg in diese Ermächtigung, der Weg in dieses, hey, ich bin ja gar nicht so ausgeliefert. Ich habe ja unglaublich viele Fähigkeiten, Ressourcen in mir und ich, beziehungsweise mein Unterbewusstsein, ich bin die Schaltstelle. Ich bin eigentlich die Protagonistin. So mache ich mich dann eben auch zur Hauptdarstellerin in meinem Leben. Und diese Dinge, Autopoese-Konzepte und so weiter, das habe ich da alles kennengelernt und es hat mich derart fasziniert. Und meine vielen Ausbildungen, die ich schon hatte, das hat dann alles so gut zusammengepasst, diese körpertherapeutischen Sachen und meine leidenschaftliche pädagogische Art, mit Menschen zu arbeiten. Und das hat dann in der Summe ja dazu geführt, dass ich mich dann vor 15 Jahren als Hypnotherapeutin, Persönlichkeitstrainerin, Coach, was auch immer, es ist schwierig, da einen Namen zu finden. Ich nenne es halt, ich muss halt irgendeinen Titel geben, ne? Ja, selbstständig gemacht habe und seitdem da freiberuflich arbeite. Und es macht mir extrem viel Freude. Es ist auch herausfordernd, immer wieder mit ganz neuen Themen, mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, aber es ist natürlich auch unglaublich spannend und sehr befriedigend, so viel in Menschen bewegen zu können und die wirklich durch tiefe, bewusstseinserweiternde Transformationsprozesse führen zu können, sodass die dann sagen, wow, also was ich immer so höre ist, warum hat mir das noch keiner gesagt? Hä, wieso muss ich erst so alt sein? Das hat mir mal ein 22-Jähriger gesagt. Wieso lerne ich sowas nicht in der Schule? Über Selbststeuerung, Selbstregulation, dass ich überhaupt kein Opfer bin und all diese Sachen. Das ist so ein Satz. Und was ich halt auch so zentral finde, ist, wenn man so ein tiefes, eigenverantwortliches Verständnis entwickelt für sich und mal bewusst auch wird, was man auch für Ressourcen hat, wie man sie anwenden kann, wie ermächtigt man leben kann, dann ist eigentlich das Thema Depression, was ja nur so ein, irgend so ein Arbeitstitel der Pharmaindustrie oder von Ärzten ist, die oft gar nicht wissen, was mit den Leuten los ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit gehe, aber es ist ein Arbeitstitel. Ich war auch 2 Jahre in der Psychiatrie, also ich kenne mich da ganz gut aus, wie es läuft. Und es ist einfach so, sobald ein Mensch das Gefühl hat, hey, ich kann ja was machen. Depression ist eigentlich nur der Zustand, wenn das Unterbewusstsein signalisiert, du kannst nichts mehr machen, jetzt wirst du gefressen. Unser Gehirn lebt ja noch in der Steinzeit. Unser Gehirn ist ja eigentlich noch, das ist super altmodisch. Also man hat uns die Großhirnrinde, unser Denkvermögen, so erstmal später im Laufe der Evolution quasi draufgeklatscht. Aber was unser Betriebssystem ausmacht, das sind ja alte Gehirnanteile, unser Säugetier- und Reptiliengehirn und das Unterbewusstsein. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, und dem dann quasi ein Signal geben kann, hey, du bist nicht verloren. Da gibt es Optionen, du hast Handlungsfähigkeit, du kannst dich selber in einen Zustand von ich bin sicher, ich bin verbunden. Da kannst du dich reinbeamen, das kannst du machen. Und sobald man aus dem Tunnelblick draußen ist, sobald man wieder das Gefühl hat, oh, ich habe Optionen, ich habe Handlungsoptionen, ich habe Wahlfreiheit, ich kann ja doch was machen, ich bin einer Situation gar nicht so ausgeliefert, dann ist die Depression weg. Nicht immer, also ich will es jetzt nicht, also da gibt es natürlich unglaublich viele Facetten, aber dieses Gefühl, ich habe wieder Handlungsoptionen, ich habe Wahlfreiheit, ich bin nicht so ausgeliefert, das macht den totalen Gamechanger für die Leute aus.
Gibt es eine Klientengruppe, auf die du dich spezialisiert hast? Also was sind so die Leute, die zu dir kommen?
Also in erster Linie sind es schon High-Performer, Führungskräfte. Im letzten Jahr habe ich viel mit Tradern gearbeitet, auch mal Künstler, Schauspieler, auch mal 2 Politiker. Aber auch Studenten, die sich aufs Staatsexamen vorbereiten. Aber im Grunde genommen ist gar nicht so ausschlaggebend, was die beruflich machen. Das Entscheidende ist eigentlich mehr, dass die alle in einer Situation sind, wo sie sagen, irgendwie komme ich alleine nicht weiter. Ich habe schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe viel ausprobiert, Mindset-Arbeit, das klassische Coaching und so weiter. Ich muss irgendwie, da muss es noch was geben. Ich möchte tiefer schauen. Ich möchte mein Bewusstsein erweitern. Ich möchte erleben, was ist noch möglich. Ich möchte meine Grenzen weiten. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln, weil ich spüre, da gibt es noch Möglichkeiten, die kenne ich noch nicht. Und dann haben die eben schon mal, wenn es so um Hypnotherapie, Selbsthypnose und so Sachen gehört, ne, dann kommt natürlich auch gleich mal so dieser Riesenrespekt vor dem Begriff Hypnose und sowas. Das ist ja, da habe ich auch so ein Anliegen, das so ein bisschen zu entmystifizieren. Und sobald jeder weiß und ich quasi diese Produktinformation gebe, dass sich sowieso jeder Mensch von früh bis abend selber durch die Gegend hypnotisiert und wir uns gegenseitig, kriegt es auf einmal irgendwie einen ganz anderen Tenor. Und die Leute sagen, hä, was? Ich hypnotisiere mich von früh bis abend durch die Gegend? Sag ich, ja. Hä, und wie mache ich das? Na, in der Art, wie du über dich denkst, wie du dein Selbstbild, wie du gehst, wie du atmest, wie du dich bewegst, wie du auf Dinge reagierst, wie du dich von Schallwellen beeindrucken oder nicht beeindrucken lässt und all diese Dinge. Wir hypnotisieren uns selbst und gegenseitig den ganzen lieben langen Tag durch die Gegend. Und da ist schon mal so ein Aha-Effekt, wo die Leute sagen, ach, das ist ja spannend. Und dann kriegt es, dann wird es so ein bisschen entmystifiziert, diese Geschichte.
Mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Wenn jemand mich heute fragt, ob ich ihn tatsächlich zu allem bringen kann, was ich möchte, und dass er mir komplett hilflos ausgeliefert ist, sage ich, ja, genau das werden wir tun.
Echt? Spannend.
Ich nehme die gesamten Vorurteile auf, weil ich auch weiß, dass es möglich ist. Also vor allem, wenn jemand nicht weiß, dass er hypnotisiert wird, im Alltag zum Beispiel, ist es ja noch einfacher, ihn zu beeinflussen, als wenn jemand weiß, dass er hypnotisiert wird. Von daher, so diese Aussage, jede Hypnose ist Selbsthypnose und niemand kann gegen seinen Willen zu etwas gebracht werden, was er nicht möchte, das steht nur in meinem Lehrbuch. Aber in der Realität oder wenn ich Fortbildungen halte oder Ausbildung gebe, sage ich den Leuten ganz klar, Hypnose ist die Summe aller manipulativen Elemente zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Das muss nicht immer positiv sein. Wir kriegen das an vielen Stellen mit, wo Massen hypnotisiert werden. Ich hatte vor kurzem, habe ich das mal mitbekommen, in Polen bei einer Fronleichnamsprozession, wie eine komplette Stadt hypnotisiert war.
Ja.
Und ich finde es eben wichtig, dass die Leute, die Hypnose lernen, das wissen, dass das möglich ist. Aber 98% aller Hypnosetherapeuten kriegen es einfach nicht hin. Ja, das ist das Gute für die Patienten da draußen. Aber es gibt eben die 2%, die auch nicht immer therapeutisch arbeiten, sondern eben zum Teil in anderen Berufssparten aktiv sind, wie Werbung, Politik oder auch in religiösen Bereichen, die diese Techniken beherrschen. Und ich finde, es ist wichtig, einfach zu wissen, welches Machtinstrument man hat.
Absolut.
Ja, denn absolut. Das ist eine enorme Verantwortung in der Arbeit, die man hat. Was sind denn so zwei, drei der beeindruckendsten Veränderungen, die du bei Klienten erlebt hast?
Ah, okay, da fällt mir jetzt spontan ein Mann mittleren Alters, der kam zu mir. Und der hatte das Thema, dass er eigentlich nie eine vernünftige Beziehung hinbekommen hat. Also der meinte, jedes Mal, wenn es richtig ernst geworden ist, wenn er gemerkt hat, jetzt verliebe ich mich total, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich liebe diese Frau, dann hat er sich irgendwas einfallen lassen, damit es nicht geklappt hat, oder er hat sich eine Frau gesucht, die dann von sich aus quasi die Kurve gekratzt hat. Irgendwie hat er gemeint, da muss irgendwas sein. Also er war so Mitte 40. Das kann doch nicht sein. Hat er gesagt, da muss irgendwas dahinter stecken. Wir sind eigentlich relativ schnell draufgekommen, Dass es daran lag, dass seine Mutter, als er so 7, 8 war, die hat sich getrennt, hat sich in einen anderen Mann verliebt, hat also geheiratet wieder, 2 Kinder, eine neue Familie gegründet und ihn quasi auf Seite geschoben. Also er war sozusagen nur noch, auch wenn er mal bei ihr sein durfte, quasi auf dem Trittbrett, so ein Trittbrettfahrer. Und es war unglaublich schmerzhaft. Und dann haben wir herausgefunden, dass er in dieser Zeit auf der unbewussten Ebene für sich beschlossen hatte, niemals werde ich eine Frau wieder so lieben wie meine Mutter und ich werde alles tun, damit es nicht dazu kommt, dass ich wieder in diese tiefe Bindung und Liebe reinkomme, damit ich nie mehr diesen Schmerz erfahren muss, den ich erlebt habe. Wir haben das aufgelöst, wir haben das transformiert. Und ich glaube, ein halbes Jahr später hat er
dich geheiratet.
Um Gottes Willen. Und ich überhaupt dieses Thema Beziehung, was da auf der unbewussten Ebene läuft, da muss ich noch, das war erst vor ein paar Wochen. Das fand ich auch so spannend. Auch ein Mann, der hatte, der war selber geschieden und hatte eine neue Beziehung mit einer geschiedenen Frau. Die hatten eine super Beziehung. Das Problem war nur, dass er schon seit einem Jahr permanent immer in so völlig aus heiterem Himmel ist immer schlecht geworden, wenn die zusammen waren oder hatte mal Herzrasen. Es ist ja unglaublich. Dann war er seit einem halben Jahr bei Herzspezialisten, hatte Langzeit-EKGs in Klinik, die haben nichts gefunden. Die hatten einfach keine Ahnung. Und er kannte mich schon, das war ein Geschäftsmann, also ich habe schon in seiner Firma gecoacht. Und er sagte, ich habe jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ich bin mir sicher, du findest irgendwas. Das war auch so. Und es war tatsächlich dann so, dass wir rausgefunden haben, wo der Hase, also ich finde sowas relativ schnell raus, durch eben meine Fühligkeit und meinen Spürsinn, der mir da so in die Wiege gelegt wurde. Und zwar, er ist in einem sehr religiösen Kontext aufgewachsen und in der Kindheit noch, also er hat irgendwann gesagt, wie der Vater immer so gesagt hat, also geschiedene Menschen sind Menschen zweiter Klasse. Und wer schon mal geschieden ist, der wird sowieso nie eine gescheite Beziehung haben und schon gar nicht mit einem geschiedenen Menschen. Und außerdem, wenn man wirklich religiös ist, und die waren halt ultra-religiös, dann wird man sowieso dafür bestraft, wenn man also quasi das nicht hinbekommt und sich trennt und dann noch mit jemand Geschiedenen. Auf jeden Fall haben wir dann rausgefunden, wie mächtig diese Glaubenssätze in ihm noch nachwirkten, auch so aus der Kindheit. Also, und das ist oft so, dass ich mit den Klienten, auch ein Trader, ich kann mich nicht irgendwie konzentrieren und jedes Mal, wenn ich dann die Kurse verfolge und ich weiß eigentlich genau, was ich zu tun habe. Das hat 5 Minuten gedauert. Dann haben wir herausgefunden, dass in dieser Familie irgendwie ein Stotterproblem ist. Und dass er, also ich will jetzt da nicht aufs Detail eingehen, also da kommen dann auf einmal die Leute sagen, ja, ich habe das und das Thema und Anliegen. Es dauert wirklich nicht lange. Wir sind ganz woanders. Und kommen eigentlich sehr schnell zum Kern. Und dann, weil ich da, glaube ich, einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Ich meine, ich bin jetzt seit 25 Jahren, mehr als 25 Jahren im Feld unterwegs, habe einfach mit endlos vielen Menschen in unterschiedlichsten Kontexten gearbeitet, auch als Trainerin und Seminarleiterin, alles Mögliche. Ja, auch meine Fachkompetenz. Wer will, kann ja mal auf meine Webseite schauen, was ich so gemacht habe. Viel. Und aber ich denke, es ist einfach auch so diese Begeisterung einfach auch. So dieses Wissen, dass in uns Menschen einfach so viele Kräfte auch wirken und so massiv. Und wie du sagst, ne, das ist diese Macht von Manipulation. Und letztendlich sind ja diese Glaubenssätze, die wir auch von Lehrern, von Eltern, von der Gesellschaft, ne, das sind ja eigentlich wie Giftpillen fürs Gehirn und fürs emotionale System teilweise. Und wir merken es halt nicht. Ne? Wenn man nicht um diese ganzen Dinge weiß, wie das funktioniert und dass man sich da aber auch rausziehen kann, dass man das transformieren kann, diese ganzen, ich meine, wir haben es ja gesehen in der Corona-Zeit, was da gelaufen ist. Es ist einfach unfassbar, wie Menschen da, wie du es auch schon gesagt hast, ne, manipuliert wurden in ihrer Art, wie eingeschränkt wir wurden in unserer Freiheit. Also wenn man das mal aus der hypnosystemischen Seite da anschaut, unfassbar. Und die Leute merken es nicht, die machen mit.
Sehr schade, dass es kein Massensterben gegeben hat, sonst wäre es einfacher gewesen, die Leute zu überzeugen. Ne? Also ich glaube, dass alle, die es überlebt haben, der Meinung sind, dass wir das gut hinbekommen haben mit der Corona-Pandemie. Die es nicht überlebt haben, sind da vielleicht anderer Meinung.
Genau.
Aber wenn wir nochmal zur Selbsthypnose zurückkommen. Ja. In welchen Bereichen verwendest du die Selbsthypnose denn so für dich im Alltag? Das ist ja auch immer oft eine Frage, die man gestellt bekommt von Klienten. Ne? Wo verwenden Sie die Selbsthypnose? Genau.
Ja. Also ich muss sagen, Selbsthypnose, auch immer wieder Selbsthypnose-Tools zu entwickeln, ist eigentlich mein Daily Bread. Das ist, ich glaube, ich bin da auch das perfekte Role Model für meine Klienten. Einfach deshalb, weil, ich habe es schon angedeutet, ich bin von Natur aus hochsensitiv, hochempathisch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe im Vergrößerungsglas. Also ich habe einfach solche Fühler und eine Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, viel intensiver, viel schneller, sage ich jetzt mal, als die meisten Menschen, dass ich ganz viel Fähigkeiten brauche, um all die, zum Beispiel diese Energien oder das, was da auf mich einströmt, dann auch, um mich quasi immer wieder, so kann ich es vielleicht sagen, zu mir zurückzuholen. Es geht letztendlich, und das ist ja auch, was ich mit den Klienten mache oder was ich sie lehre, das ist so eine Form von Selbstführungskompetenz, die immer wieder unserem Unterbewusstsein signalisiert. Und das ist genau das, was man eben braucht, um handlungsfähig zu bleiben und in der Mitte zu bleiben. Du bist sicher, du bist verbunden, du bist geschützt. Das sind die drei Faktoren, die unser altes Gehirn, unser altes Nervensystem, also unser Betriebssystem, was uns ja nach wie vor steuert, quasi, ich weiß nicht, wenn jemand dieses Eisbergmodell kennt, das ist eigentlich ziemlich klar, bekannt, ne? Da ist die Spitze vom Eisberg, die ist aus dem Wasser raus. Das sind die 5% bewusstes Handeln, wo wir glauben, auch das Denken, das die logische Seite, wo wir alle denken, das würde unser Leben ausmachen. Wer hat schon die Ahnung, dass wir 90-95% quasi unter Wasser, wenn ich das mal so sage, leben oder gesteuert werden oder uns unbewusst steuern? Und da ist es wichtig, eine Fähigkeit zu haben, wenn wir da quasi aus unserer Verbundenheit rausfallen, die wiederherzustellen. Und das muss ich ständig machen. Mit kleinen Tools, je nachdem, also das ist manchmal die Atmung, indem ich einfach meine Atmung verändere, die Körperhaltung. Das geht ja, der Körper ist ja die Bühne unserer Gefühle. Also wenn man Selbsthypnose, hypnotherapeutisch arbeitet, kommt man ja am Körper nicht vorbei. Und es macht auch Sinn, weil den haben wir ja ständig dabei. Also wir können halt ganz viel über den Körper machen, über Stimme, über die Sinne. Letztendlich ist ja Selbsthypnose nichts, wir können uns ja nichts. Man stellt dir vor, zum Beispiel, da kommt jemand, der hat ein Meeting, ne? Eine Führungskraft, die hat ein Meeting und ist aufgeregt. Da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man quasi so standardisiert selbst in der Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung zu sich sagt, so, jetzt ist Schluss mit der Aufregung, jetzt bist du ruhig. So diktatorisch, ne? Im Inneren. Das kann natürlich gar nicht funktionieren, weil da ist ja ein Anteil, eine Seite in uns, die hat Angst, die fühlt sich ausgeliefert. Das ist sozusagen, könnte man sagen, der Gatekeeper vor der Lösungstür, vom Lösungsraum und vor den Möglichkeitsräumen. Ja, wie könnte ich denn noch? Und den muss ich erstmal catchen. Ich muss erstmal gucken, ja, was ist denn da für ein Bedürfnis dahinter? Und einfach logisch zu sagen, das müssen auch die erfolgreichsten Manager, die nur auf der, sage ich jetzt mal, Kopfebene leben, die müssen auch irgendwann akzeptieren, dass sie mit Kommandos und Kontrolle und solchen Dingen an bestimmten Punkten nicht weiterkommen. Vor allen Dingen nicht, wenn es um eigenes Erleben geht, was man quasi weghaben will. So, ich möchte jetzt anders reagieren. Da muss man auf eine andere Ebene. Und da ist es einfach unglaublich spannend, wie schon so kleine Tools. Ich habe da so eine Methode entwickelt, die Act-Limbic-Methode, wie man eben limbisch, also das emotionale Gehirn, wirklich mit Mini-Tools, wie man sich da schon hypnotisieren kann. Zum Beispiel, wenn man aufgeregt ist und man muss halt die Sprache kennen, die das Unterbewusstsein versteht. Und das sind zum Beispiel Töne, Vibrationen. Und da gibt es einen Ton, der wirkt, das kann jeder mal ausprobieren, sofort und ganz direkt in das emotionale Gehirn und beruhigt. Und zwar ist es dieser Ton, der so, also das ist so der Ton, wenn so ein Dampfer quasi den Hafen verlässt, so. So diese Art. Und dieser Ton, der hat eine Frequenz, die wirkt sofort beruhigend. Wir brauchen jetzt natürlich nicht darüber zu reden, was es macht, wenn ich länger aus- als einatme. Es geht letztendlich dann, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin und ich möchte Einfluss auf mich nehmen. Und das funktioniert definitiv nicht durch Kommandos, durch willentliche Kommandos, weil wir es ja mit Phänomenen zu tun haben, die eben auf der unbewussten Ebene ihren Ursprung haben. Aber dann haben wir Ressourcen wie die Atmung. Wir können länger ausatmen als einatmen. Das wirkt schon beruhigend. Was auch super ist, wenn jemand zum Beispiel wenig Selbstvertrauen hat, wenn jemand quasi so, das sieht man ja oft schon an der Körperhaltung, ne? Wenn man dann sagt, okay, jetzt überleg mal, wie sitzt du denn normalerweise da, wenn du dich nicht so gut fühlst? Naja, und dann hängt halt jemand so quasi so ein bisschen im Seil und man sieht schon sofort, also da ist jetzt nicht so die Aufrichtung von innen und das Gefühl von Würde und so weiter. Und wenn man dann aber, und das geht ganz schnell, das ist das Tolle mit den richtigen Tools, wenn man dann sagt, okay, und jetzt stell dir mal vor, in dir gibt es eine Seite, die hat eine Würde angeboren. Du bist die Würde in Person. Du bist einzigartig. Und das ist jeder Mensch. Und das bring mal über den Körper zum Ausdruck. Und ich habe das neulich mit einem jungen Klienten gemacht. Und zwar haben wir da quasi auch auf der unbewussten Ebene gesagt, und jetzt machen wir Folgendes, wir machen mal ein Experiment. Und zwar, du brauchst jetzt gar nichts machen. Du sitzt jetzt, wie du normalerweise sitzt, bisschen vielleicht mit hängenden Schultern oder so, an deinem Schreibtisch. Und jetzt stell dir vor, in dir gibt es sowas wie eine innere Weisheit. Da gibt es sowas wie einen unantastbaren Kern, der die Würde selbst ist. Mit dem kommst du jetzt in Verbindung. Und jetzt stell dir vor, dass dich diese Kraft von Würde und Einzigartigkeit, die richtet dich jetzt auf von innen. Und stell dir vor, ich habe mir gesagt, du brauchst nichts machen. Und ich lade gerne die Zuhörer dann ein. Vielleicht wollen sie es nochmal anhören. das mal selbst auszuprobieren. Das ist unglaublich spannend. Man muss nichts machen. Man braucht einfach nur sagen, okay, jetzt stell dir mal vor, es gibt eben diese Kraft, diese Seite, die richtet dich jetzt auf. Stell dir vor, du hättest jetzt vielleicht in der Mitte vom Kopf so ein Faden, der nach oben geht. Du brauchst nichts machen, aber diese Kraft, diese Weisheit, die richtet dich jetzt auf. Die zieht da so ein bisschen und du merkst, wie du dich aufrichtest und vielleicht vom Brustbein her findet auch eine Aufrichtung statt und plötzlich entsteht da so ein Gefühl von Würde, von ja, ich bin einzigartig, ja, ich habe es verdient, mich gut zu fühlen, ich bin wirklich eine Bereicherung für die Welt. Und dann rede ich so eine Weile mit ihm und nach ein paar Minuten sage ich, okay, und jetzt vergleich mal, was ist mit deiner Haltung passiert? Und er sagt, ja, Wahnsinn, ich bin ganz anders. Und dann haben wir das im Gehen gemacht, weil es gibt ja diesen schönen Satz, wie man geht, so geht es einem. Und da gibt es ja auch diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen tollen Cartoon von Charlie Brown, wo er so dasteht und sagt so, also wenn du dich richtig mies fühlen willst, dann musst du die Schultern hängen lassen, dann musst du die Mundwinkel nach unten ziehen. Also wenn es dir so richtig scheiße gehen soll und du möchtest dich fühlen wie der letzte Eimer, dann musst du so dastehen. Auf keinen Fall darfst du, wenn du dich richtig mies fühlen möchtest, aufrichten. Du darfst auf gar keinen Fall die Mundwinkel nach oben ziehen und lächeln. Du darfst auf keinen Fall das Gefühl haben von, oh, ich bin toll. Sowas darfst du auf gar keinen Fall machen. Also er zeigt dann schon so wunderbar diese Problemlösungsgymnastik. Das ist auch so ein tolles Tool. Also wenn man sich schlecht fühlen will, dann muss man über den Körper, über den Sinnen eine bestimmte Haltung einnehmen. Und wenn man sich dann besser fühlen möchte, dann kann man über den Körper, über die Art, wie man mit sich umgeht, wie man mit sich spricht, die inneren Filme, da kann man eine ganze Checkliste machen, wie man da ganz gezielt in kurzer Zeit sein Erleben mit sich selber verändern kann, mit kleinen Tools über den Körper, über die Sinne. Und das Schöne finde ich, wenn ich sowas lehre, dass die Leute diese einfachen Tools, die wie gesagt direkt ins limbische System wirken, dass die mächtig sind, dass die einen schnellen Erfolg bringen und das kann jeder machen. Und so fühlen sich die Leute gleich, also es ist unglaublich viel positiv für die Selbstwirksamkeit und für den Selbstwert. Die sind dann ruckzuck aus dieser Opferrolle raus, so nach dem Motto, oh, ich bin halt, so dieser Satz, ne? So bin ich halt. Naja, ich bin halt so auf die Welt gekommen. Naja, die anderen haben es besser. Das ist ja nur ein Glaubenssatz. Und das dann über den Körper, über Stimme und über solche Sachen dann so konkret beeinflussen zu können, und zwar schnell und einfach, das bringt so geniale Aha-Effekte für die Klienten.
Du hast vorhin von deiner Website gesprochen. Sag mal gerade, wo man dich im Internet erreichen kann. Wir werden das auch in der Podcast-Beschreibung dann verlinken. Wie lautet deine Website, Maria?
Genau, das ist www.maria-wolz.de. Man findet mich auch auf LinkedIn, da schreibe ich öfters mal Beiträge. Ja, dann gibt's auf YouTube ein interessantes Interview bei Meet Your Mentor. Das kann man mal anklicken. Ansonsten kann man mit mir in Kontakt treten, wenn man das möchte.
Prima. Dann findet man alle Daten auf der Website. Gut, ich würde dir gerne als Dankeschön für die Bereitschaft, hier dieses Interview zu führen, eines meiner Hypnosebücher schenken. Ich sag dir mal, welche Bücher es gibt, und dann sagst du, mit welchem Buch ich dir eine Freude machen darf.
Okay.
Ich habe einmal das Buch Hypnosetherapie Band 1 geschrieben, Grundlagen und Techniken. Dann Die Kraft der Selbsthypnose ist ein Buch von mir. Tinnitus mental besiegen. Dann ein Buch über Sporthypnose und das Buch Die Kunst der hypnotischen Kommunikation. Welches Buch spricht dich am meisten an?
Spontan das Buch für Tinnitus, weil das
Okay.
gerade ein Thema ist. Ah, ich habe es selber ab und zu, wenn viel ist und vor allen Dingen ist das ein Phänomen, unter dem momentan viele Menschen leiden. Und es gibt tolle Selbsthypnose-Tools, die ich auch entwickelt habe, aber das fände ich total spannend, deinen Ansatz dazu. Und also ich finde übrigens jeden Buchtitel so super spannend. Auch die Kommunikation. Also wenn du mich so fragen würdest, würde ich sagen, ich nehme alle. Aber wenn ich mir eins aussuchen dürfte, dann würde ich tatsächlich das Buch über Tinnitus und dann den Umgang mit Ohrgeräuschen. Das fände ich
Prima.
spannend, was du da persönlich für einen Zugang hast. Und
Dann schicke ich dir das zu. Dann vielen Dank, Maria, für das Interview. Ich fand es sehr interessant, so deine Ideen, deine Ansätze. Und wir werden das. Hast du noch irgendeine Entspannung oder die Übung, die du beschrieben hast? Vielleicht hast du die als Aufnahme, dass wir die an das Interview dranhängen können, dass die Zuhörer diese Übung mal machen können oder eine ähnliche Hypnose schickst mir einfach als MP3 zu. Dann hängen wir das hinten dran. Das wäre super. Und dann, ja, bedanke ich mich bei dir und du hast das letzte Wort.
ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Und was ich den Zuhörern gerne als Botschaft noch mitgeben würde, ist wirklich so, mach dir bewusst, du bist eine wandelnde Schatztruhe an Möglichkeiten, an Ressourcen und es bereichert das Leben ungemein, sich da mal mit zu beschäftigen und sich bewusst zu werden, dass es eigentlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, auf das eigene Leben und Erleben Einfluss zu haben, als uns das bewusst ist und dass es sich unglaublich toll anfühlt und das Erleben und Leben auf das nächste Level hebt, wenn man diese Ressourcen und das alles nutzen kann, weil man dann begreift, dass Ohnmacht, Opfer erleben, dass es, beziehungsweise dieses Gefühl, Handlungsfreiheit zu haben und rausgehen aus der Opferrolle, das hebt das Leben auf das nächste Level. Es gibt ein neues Bewusstsein. Und ich möchte einfach Menschen motivieren, dabei sich zu schauen, was zu lesen, was zu hören, vielleicht mal auch irgendwie einen Profi in Anspruch zu nehmen. Aber das lohnt sich, weil man einfach ein völlig neues Selbstbewusstsein dadurch bekommt. Das wäre jetzt so mein